Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast. Heute mit Episode 13 und gleich eine Entschuldigung vorweg. Wir haben eine Folge ausgelassen, leider. Es tut mir auch wirklich leid, weil Jörg und ich schlicht verschwitzt haben, dass wir beide im Urlaub waren und deswegen nicht dazu gekommen sind, aufzuzeichnen und tatsächlich mal auch außer Haus waren. Deswegen haben wir anstatt den 2-4-Wochen-Rhythmus jetzt diesmal, aber es geht auf jeden Fall dann in 2 Wochen wieder weiter. Dafür haben wir heute einen sehr kompetenten und prominenten Gast, dazu gleich mehr. In diesen Zeiten, wie immer, sagen wir mal Datum und Uhrzeit der Aufnahme dazu. Heute ist der 12.05. und wir zeichnen um 14.30 Uhr auf. Nur, dass ihr wisst, weil sich die Sachlagen ja im Moment immer so schnell ändern, woran ihr hier seid, ungefähr.
Mein Name ist Holger Bleich. Um 15.30 Uhr könnte die Welt schon völlig anders aussehen.
Das übrigens war Jörg Heidrich. Jörg Heidrich ist Justiziar und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag. Jörg, wie geht's dir ansonsten so im Moment?
Ach, muss ja, ne? Also, da habe ich das rheinische muss ja, beschreibt es, glaube ich, am besten, aber ich habe mich eingerichtet im Homeoffice und harre der Dinge, die da kommen.
Wir haben heute ein volles Pad mal wieder. Und zwar soll es heute, viele Menschen haben schon viel dazu erzählt, aber wir wollen noch mal ein bisschen datenschutzrechtliche Grundlagen schaffen, in der Hoffnung, dass wir euch damit auch Mehrwert generieren. Mal schauen. Es soll noch mal um das Thema Corona-Apps gehen, speziell darum. Und dazu haben wir uns einen sehr prominenten Gast eingeladen. Ich freue mich, dass er da ist, aus Berlin zugeschaltet. Und ich sage es jetzt einfach mal, weil ich es unbedingt auch mal sagen will. Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Holger. Guten Morgen, Jörg.
Viele von euch werden Linus wahrscheinlich kennen aus dem Podcast Logbuch Netzpolitik, wo er immer entsprechend von Tim begrüßt wird. Ich kann das natürlich nicht so schön wie Tim und wir haben auch keine Antwort abgesprochen. Linus, du hast dich mit den Apps beschäftigt, dazu kommen wir gleich, aber wir haben hier eine Rubrik, die wir haben ein bisschen schlafen lassen, aber die wir jetzt wieder aufleben lassen wollen, auch einen Schritt zurück in die neue Normalität. Und zwar präsentieren Jörg und ich, Jörg, das
Bußgeld der Woche.
Jörg, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Bußgeld mitgebracht. Die gibt es tatsächlich noch, auch wenn man sich so die deutsche Landschaft anschaut, auf die Idee kommen kann, dass die gar nicht mehr ausgesprochen worden. Also ich habe zumindest aus Deutschland lange von keinem mehr gehört und dabei warten wir doch sehr gespannt auf einige Bußgelder, zum Beispiel auf die Reaktion der Behörden aus Bayern zu dem massiven Leck bei Buchbinder, der zumindest nach meiner Ansicht auf jeden Fall mit einem Bußgeld geahndet werden sollte. Da haben wir bislang nichts gehört, aber es gibt ein Bußgeld, was wir finden, was einen ganz spannenden Hintergrund hat, und zwar aus den Niederlanden. Da wurde ein Bußgeld ausgesprochen, ein relativ hohes, von 725.000 Euro. Und es geht dabei um die Benutzung eines Fingerabdruckterminals im Rahmen der Beschäftigung. Also dieser Fingerabdruckterminal, der diente in einem Unternehmen als Teil eines Zeiterfassungssystems und die Mitarbeiter mussten Kommen- und Gehenzeiten sowie Pausen mittels dieses Systems erfassen. Die aufgezeichneten Daten waren dabei zu einem Überfluss nicht nur im Zeiterfassungssystem selber, sondern auch noch in anderen Datensystemen gespeichert. Also auch das war sicherlich nochmal erschwerend hinzugekommen. Der Geschäftsführer der Verantwortlichen gab an, dass der Fingerabdruckscanner auch zur Verhinderung von missbräuchlichen Buchungen eingeführt wurde, also von Betrug beim Zeitsystem. Und es wurden die biometrischen Daten von 340 Mitarbeitern eben ohne deren ausdrückliche Einwilligung gespeichert. Die haben angegeben, dass das quasi über Nacht eingeführt wurde und sie dann halt gezwungen waren, das zu nutzen, und die Daten wurden auch von Mitarbeitern gespeichert, die bereits ausgeschieden waren, was natürlich auch ein bisschen unschön ist. Und da der Verantwortliche keinen Nachweis von einer wirksamen Einwilligung erbringen konnte, gibt es hier halt dann letztendlich das Bußgeld. Und Da die Mitarbeiter aussagten, dass die Aufnahme der Fingerabdrücke verpflichtend gewesen sei, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein entscheidender Grund war, weswegen die Höhe doch so verhältnismäßig hoch ist. Also 725.000 finde ich viel bei einem vergleichsweise kleinen Unternehmen von 340 Mitarbeitern.
Vielleicht war es auch nur eine Abteilung oder so, ne? Wir wissen es nicht. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Oder eine Außendienst oder eine Niederlassung irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht war das ein Teil des Konzerns und deswegen ist das Bußgeld so hoch. Aber ich finde es auch wahnsinnig hoch.
750.000. Naja, finde ich auch hoch. Also diese Idee, dass man das am Umsatz abhängig macht, ist ja zumindest in dieser Form erstmal nur in Deutschland und also zumindest diese Bußgeldberechnung. Von daher weiß man das nicht genau. Das ist die einzige Information, die ich habe. Übrigens danke an dsgvo-portal.de fürs fleißige Sammeln von Bußgeldern. Ihr seid da eine ganz wichtige Informationsquelle für uns. Linus, ich glaube, ihr habt euch ja ziemlich beim CCC ziemlich ausführlich auch schon mit Fingerabdruckterminals beschäftigt. Findest du das eine gute Idee, das Gehen und Kommen von Mitarbeitern ohne deren Einverständnis so zu erfassen und festzuhalten?
Ja, also die Biometrie macht ja im CCC klassisch Starbuck, der sich damit immer auseinandersetzt. Und ich glaube, hier muss man zwei Sachen so ein bisschen auseinanderhalten. Man kann ja Biometrie de facto für zwei Sachen nutzen. Das eine ist irgendwie eine Sicherung, also Beispiel, wir sichern unser Telefon oder ne, mit einem Fingerabdruck oder mit einer Gesichtserkennung als Beispiel. Und da hilft diese Einmaligkeit der Biometrie eben als Schlüssel zu etwas. Und das gleiche Merkmal lässt sich aber eben auch zur Überwachung nutzen. Beispielsweise, wenn wir unsere Fingerabdrücke in den USA abgeben müssen oder wenn irgendwie von intelligenter Videotechnik die Rede ist, um also eine automatisierte Gesichtserkennung in Überwachung stattfinden zu lassen. Und das Interessante daran ist ja, dass es beide Male im Prinzip das gleiche Gerät ist. Nur der Weg, in welche Richtung und in wessen Interesse es sichert, ist eben ein anderer. Und hier wird eben gesagt, wir machen eine Zeiterfassung mit dem Fingerabdruck. Ich vermute, ehrlich gesagt, dass dieser Betreiber besser weggekommen wäre, wenn er gesagt hätte, wir machen das als biometrische Türsicherung. Ja, weil dann hätte er im Zweifelsfall eine klügere Ausrede dafür gehabt, dass er diese Daten sammelt. So oder so, nach meinem juristischen Laienverständnis, kann der Betreiber oder hier der Gestrafte aber sowieso derartige Daten von seinen Mitarbeitenden nicht irgendwie erfassen, speichern und weiterverarbeiten, ohne dass die zugestimmt haben. Insofern, ja, die Strafe kommt mir hoch vor. Andererseits weiß ich eben nicht, wie viel Umsatz dieses Unternehmen hat. Vielleicht schmerzt diese Strafe gar nicht so sehr. Und vermutlich wurde hier eben auch berücksichtigt, dass es sich eben bei biometrischen Merkmalen um höchst sensible handelt, denn also ich will nicht wissen, wie irgendjemand, der irgendein Zeiterfassungssystem mit irgendeinem Fingerabdruckscanner macht, da die Vergleichsdaten sichert. Und ich würde mir das schon relativ im Bereich des Möglichen sehen, aus den dort gespeicherten Daten eventuell dann auch, sagen wir mal, Fingerabdruckklone herzustellen und Geräte entsperren zu können, sodass eventuell das Gericht zu der Einsicht gekommen ist, dass es sich hier um besonders sensible Daten und auch riskante Daten handelt. Das wäre jetzt so meine vorsichtige Interpretation.
Ja, Gericht haben wir hier noch nicht. Das ist ja erstmal nur die Datenschutzbehörden. Das landet möglicherweise vor Gericht. Wie der Groß der Umsatz ist, das wissen wir jetzt nicht. Das steht nicht in den Informationen. In Deutschland gibt es dazu tatsächlich eine Sonderregelung im BDSG. Die besondere Datenerfassung zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses erlaubt. Und die erlaubt grundsätzlich auch die Erfassung von diesen besonderen Arten von personenbezogenen Daten, wie du richtig sagst. Also diese sensiblen Daten, Gesundheitsdaten, Daten über Strafverfahren, die man hatte und ähnliches, sexuelle Vorlieben, aber eben auch Biometrie. Und dies ist erlaubt, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht notwendig sind und das schutzwürdige Interesse der Personen nicht überwiegt. Und da würde ich jetzt ziemlich eindeutig sagen, na, das geht hier aber so gar nicht. Und deswegen wäre hier tatsächlich auch der Fall nach deutschem Recht, nach hiesigem Recht, denke ich ziemlich eindeutig, dass man hier eine explizite Einwilligung der Beteiligten braucht.
Also ja, aber was mich jetzt interessieren würde, was ist, wenn die Beteiligten nicht einwilligen wollen? Also wenn du jetzt hier so eine Zeiterfassung hast und nur einer von den 340 Mitarbeitern sagt, nee, mache ich nicht,
will ich dann nicht. Musst du eine Alternative schaffen.
Okay, dann kannst du es einfach nicht einführen.
Der kriegt dann einen Mickey-Maus-Stempel.
Genau. Ja, genau. Und ja, 10-mal stempeln, einmal zu spät kommen oder sowas.
Also ich habe noch nie gehört, dass es eine Zeiterfassung, ein Zeiterfassungssystem mit einem Fingerabdruckscanner gibt. Ich finde das sowieso komplett absurd. Also
Alternative hier wäre übrigens per Betriebsvereinbarung. Okay. Das wäre sowas, wo ich das wahrscheinlich, wenn das bei uns.
Da kannst du die Einwilligung abholen, ja.
Das wäre hier zumindest eine sinnvolle Alternative dazu, ja.
Also was ich schon gesehen habe, allerdings nicht in Europa, ist, dass das Schließsystem mit einer Smartcard funktioniert. Die Smartcard ist ja dann im Zweifelsfall sogar noch schwieriger zu fälschen als ein biometrisches Merkmal, wenn man jetzt eine vernünftige Smartcard genutzt hätte, aber das ist eine andere Frage. Und da wurde dann doch relativ schnell klar, dass die Vorgesetzten Einblick hatten in die Uhrzeiten, wann hier jemand ein- und ausgecheckt hat. Aber das war, wie gesagt, nicht Europa und es war mit Sicherheit auch kein Land, in dem man sich für sowas eine Genehmigung holen müsste. Insofern, ich glaube, das Gleiche geht halt ohne biometrische Merkmale ähnlich ärgerlich, aber wirklich Biometrie in so einem ja dann doch lächerlichen Bereich anzuwenden, erscheint mir auch tatsächlich einfach unangemessen. Ne? Also ja, es könnte sein, dass ein Mitarbeiter, der eine Stunde früher nach Hause muss, mal seine Karte irgendwie da lässt oder so und sich von jemand anders auschecken lässt oder so, aber ich glaube, da wird es schon ein bisschen anstrengend zu sagen, muss jetzt irgendwie biometrische Merkmale hinterlassen und so. Also
ich habe heute gelesen, dass Apple in Cupertino gerade ein bisschen Ärger hat, weil sie Zwangstemperaturmessungen machen am Eingang bei den Mitarbeitern.
Gesundheitsdaten.
Ja, ist ein Gesundheitsdatum, Jörg, oder? Auf jeden Fall.
Ja, aber sowas von klar. Ja.
Dürftest du hier nicht machen als oder mit einer Einwilligung schon?
Also zwangsweise auf jeden Fall nicht.
Also nicht als Bedingung für den Einlass.
Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube, vor zwei Folgen.
Ja, vielleicht hat sich die Gesetzeslage ja geändert, was weiß ich.
Es ändert sich so viel so schnell gerade. Durch.
Dinos, du hast es gerade schon erwähnt. Du bist nicht nur Podcaster bei Logbuch Netzpolitik, sondern du bist natürlich, weiß ich nicht, hauptamtlich kann man sagen, beim CCC aktiv. Du bist auch Sprecher vom CCC, einer der Sprecher, stimmt's?
Ja, aber was heißt hauptamtlich?
Also eher Brötchen, ehrenamtlich. Hauptamtlich im Sinne von Brötchengeber wahrscheinlich nicht. Ne?
Nein. CCC ist alles ehrenamtliches Engagement. Brötchen müssen auf anderen Wegen verdient werden und das heißt, in der Zeit, die wir alle noch so übrig haben, engagieren wir uns in vielen unterschiedlichen Bereichen des CCC. Einer der Bereiche ist die Pressearbeit, andere Bereiche betreffen zum Beispiel den Kongress, ja, oder auch sehr viel einfach, ja, lokale Arbeit in den Erfahrungsaustauschkreisen. Einer der Bereiche ist eben auch die Pressearbeit und da bin ich eines der Teammitglieder im Sprecherteam, das ist richtig, ja.
Ja, und in der letzten Zeit haben wir dich sehr oft im Fernsehen sehen dürfen oder im Radio hören dürfen und in diversen Podcasts hören dürfen, weil du dich ziemlich intensiv mit den Contact Tracing Apps, überhaupt mit dem Contact Tracing Prinzip und mit den Apps beschäftigt hast. Wie bist du dazu gekommen, also dich damit so intensiv auseinanderzusetzen?
Gibt zwei Dinge, zwei Sachen, die mich da so ein bisschen hingeführt haben. Das eine ist, dass mich natürlich irgendwie neue Technologien und neue Ideen interessieren. Und was hier ja gemacht wird, ist, dass eine Technologie, die bereits existiert, Bluetooth, Low Energy, also alles über Bluetooth 4 oder ab Bluetooth 4 und die da in dem Standard vorhandenen Beacons eben für einen anderen Zweck gebraucht werden. Ja, man könnte also mit sehr viel Wohlwollen sagen, dass die Idee, wie jetzt Contact Tracing umgesetzt werden soll, aus technischer Perspektive auch ein Hack ist. Ja, also es gibt eine Technologie, für die eigentlich für was anderes gedacht ist, die man jetzt hier ein bisschen anpasst an den Bedarf. Das ist das eine, aber der viel größere Aspekt ist natürlich, woher die Debatte eigentlich kam. Ja, und es wurde, ich glaube, im März noch darüber diskutiert, dass mit GPS durchzuführen oder mit Funkzellenabfragen irgendwie sich diesem Thema zu nähern. Und da sehen wir uns natürlich als Chaos Computer Club auch ein bisschen in der Pflicht, so eine Debatte zu, uns an so einer Debatte zu beteiligen. Und
in dem Fall würde ich ja, du hast es, das lag dir glaube ich auf der Zunge, auch ein bisschen zu lenken, ne?
Weil ihr habt ja, wir schon haben, gelenkt. Genau, in diesem Fall haben wir auch klar gesagt, okay, also unsere Überlegung war im Prinzip so, in Zeiten dieser Pandemie werden alle möglichen Sachen ausprobiert werden, hier werden alle möglichen normalen Sitten und Gesetze sicherlich erstmal ein bisschen großzügiger ausgelegt werden. Es gibt auch eine ganz andere Bereitschaft in der Bevölkerung, sich bestimmten Maßnahmen zu unterziehen, ja, insbesondere wenn diese an so ein Freiheitsversprechen gebunden sind, sodass wir im Prinzip gedacht haben oder uns klar war, so dass, was auch immer da jetzt entwickelt wird, wird schon so kommen. Da wird jetzt sich niemand mehr in den Weg stellen können. Und dann haben wir ja gesagt, okay, dann schauen wir uns doch mal an, was soll denn da genau gemacht werden und welche Möglichkeiten hier mit Privacy-Technologien zu arbeiten, gibt es denn? Weil man darf ja eigentlich nicht vergessen, Datenschutz steht häufig immer so ein bisschen als Arsch da, ne? Aber ist eigentlich ein großartiger Treiber für eine ganze Menge technischer Innovationen, die eben auch insbesondere durch unsere zunehmenden Überwachungstechnologien natürlich auch immer besser werden. Ja? Das heißt, wir haben in europäischen Instituten, aber natürlich auch in der Hacker-Community eine ganze Menge Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie sie mit allen möglichen Ansätzen Datensparsamkeit erreichen können, Pseudonymität erreichen können, Anonymität erreichen können und diese Expertise bei so einem Konzept einzubringen, erschien uns wertvoll. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal. Und ich glaube, ich habe mich da zum ersten Mal so ein bisschen eingebracht, als es eben in die Diskussion um GPS noch ging, um dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt schauen wir doch mal, blicken wir doch mal bitte zurück, was ist denn eigentlich Ziel dieser Contact Tracing Apps? Und das Ziel ist ja, die sollen erfassen, dass sich zwei Menschen begegnet sind. Und begegnet heißt in diesem Fall, also ich denke, das war immer sowas wie länger als 15 Minuten und einen Abstand von geringer als 2 Metern zueinander hatten. Und hierfür ist natürlich GPS ein relativ ungeeignetes Messinstrument. Wenn man jetzt davon ausgeht, zwei Personen begegnen sich, beide haben GPS in der Tasche, die müssten jetzt einfach unglaublich häufig ihr GPS-Signal auswerten und die Genauigkeit von GPS ist einfach nicht fein genug. Abgesehen davon hätte man... Das
funktioniert ja nicht in Räumen, ne?
Genau, und es funktioniert nicht in Räumen. Also du hast Unmengen an Einschränkungen und gleichzeitig Unmengen an Daten, die du nicht brauchst, weil du müsstest ja deinen GPS-Tracker quasi, ne, du gehst von mir aus 15 Kilometer im Wald joggen, ohne zu wissen, ob dir eine Joggerin entgegenkommt oder nicht. Du musst aber mit dem GPS-Tracker den gesamten Weg aufnehmen, ja, und dann natürlich auch all diese Daten irgendwo hinschicken zu einer Analyse. Also das Verfahren ist einfach vollkommen ungeeignet. Und dann gab es eben klügere Ideen, die, sagen wir mal, von der Idee gekennzeichnet sind, zu sagen, wenn wir Kontakte erfassen wollen, dann bauen wir doch mal ein System, was auch nur diese Kontakte erfasst. Und zum Beispiel Faktoren, die nicht unbedingt eine Rolle spielen, wie wo ist das Ganze oder wann war das, könnte man ja sogar auch sagen, ist unerheblich, nicht erfassen. Und da hat sich dann dieses System herauskristallisiert, und ich muss jetzt leider sagen, dass ich noch nicht mal mehr genau weiß, wer das wirklich als allererstes vorgestellt hat. Also ich kann hier jetzt gerade nicht sagen, wer die tatsächliche Erfinderin ist. Ich kann nur betonen, dass ich es nicht war. Und zwar der Gedanke, das mit Bluetooth-Beacons zu machen. Das ist eine Technologie, die eben seit Bluetooth Low Energy, denke ich, verfügbar ist und die genau dieses Problem, wie du gerade sagtest, Indoor-Navigation eigentlich, sagen wir mal, lösen sollte. Ich habe das auch nur sehr selten mal verwendet, aber beispielsweise war ich schon in Museen. Ja, da hast du dann ein bisschen Museum, lädst dir eine Museums-App runter. Das Museum ist ein riesiger Bau aus Beton, hat natürlich kein GPS, aber jetzt gibt es halt kleine Bluetooth-Beacon-Sender an den einzelnen Exponaten und die App lauscht quasi auf so einem Broadcast-Kanal nach diesen Beacons und sagt dann, ach, pass mal auf, ich höre gerade den Beacon XY und bei mir ist jetzt einprogrammiert, du stehst an dem an dem Exponat XY. Deswegen zeige ich dir jetzt mal die Informationen dazu an. Und das Spannende daran ist, dass man natürlich mehrere solcher Beacons empfängt. Deswegen ist in diese Technologie eingebaut, dass man auch die Signalstärke erfasst. Das heißt, wenn diese App jetzt 5 solcher Beacons hört, weiß sie oder sagt sie, der am stärksten ist, ist im Zweifelsfall das Exponat, an dem ich gerade stehe. Ja? Und diese Technologie wurde also vorgeschlagen, anders zu verwenden, indem wir quasi unsere Mobiltelefone dahingehend umbauen, dass die auch solche Beacons aussenden und immer, wenn sie einen empfangen, sich den speichern. Mhm. Ja, und jetzt, das war so die grobe Idee. Und dann kommt natürlich, wenn man mit so einer Technologie loslegt, dann kommen natürlich tausende andere Faktoren hinzu. Zum Beispiel in dem Moment, wo jetzt, sagen wir mal, jedes Telefon einen statischen Beacon senden würde, ist das natürlich eine personenbezogene Information, die allerlei Tracking und so weiter erkennt. Also braucht man eine Möglichkeit, diese Beacons quasi zufällig generieren zu können, sodass die Geräte alle paar Minuten den Code, den sie senden, ändern, um potenzielle Tracking-Angriffe zu verhindern und dann gleichzeitig das am besten, das ist in den jetzigen Lösungen so vorgesehen, quasi kryptografisch sicher aus einem Key passiert. Also mit anderen Worten, ist jetzt vereinfacht zu sagen, man hat ein Geheimnis und man signiert mit diesem Geheimnis die Uhrzeit, ja, sodass immer wieder ein anderer Token rauskommt, den sendet man. Für eine äußere Beobachterin sieht das einfach zufällig aus, aber wenn man den Key hat oder preisgibt, kann man also dann sagen, okay, diese ganzen Keys kommen von dieser einen Person. Das heißt, damit kriegt man jetzt eine Luftschnittstelle hin, die schon mal halbwegs in Ordnung ist und die einfach nur damit funktioniert, dass Telefone also speichern, welche Tokens sie gesendet haben oder aus welchem Key sie ihre Tokens abgeleitet haben und in einer anderen Tabelle einfach reinschreiben, welche Tokens sie gehört haben. Ja? Mhm. Und dann, das war, glaube ich, bis dahin war das wirklich alles auch noch sofort Konsens in der Community zu sagen, okay, so machen wir das. Und jetzt kam aber die Frage, naja, jetzt müssen wir ja auch dieses Notification irgendwie einbauen. Denn es soll ja am Ende darum gehen, dass wenn jetzt eine dieser Personen, die diese Tokens gesendet und empfangen hat, diagnostiziert wird, dass sie möglichst schnell alle ihre Kontakte oder zumindest die Kontakte, die so eine App nutzen,
genau, da vielleicht mal ganz kurz, was ist das Ziel der ganzen Aktion? Also wie ist das Funktionsprinzip dieser App dann im Endeffekt? Also aus Nutzersicht?
Aus Nutzersicht soll das sich ungefähr so abbilden, du hast diese App, die läuft möglichst irgendwie im Hintergrund, du willst sie ja nicht die ganze Zeit offen haben, die läuft auch möglichst die ganze Zeit und stört dich nicht, sendet die ganze Zeit irgendwelche Tokens, empfängt die ganze Zeit irgendwelche Tokens, wenn du mit Menschen Kontakt hast. Mhm. Und jetzt, so Gott will, wirst du mit dieser App nie wieder irgendwas zu tun haben. Wenn es problematisch wird und einer deiner Kontakte infiziert wurde und diagnostiziert wurde, wird jetzt also ein Alarm ausgelöst und der soll dazu führen, dass du als Kontakt einen Alert auf deinem Telefon bekommst. Ja, der dann jetzt beispielsweise so etwas wäre wie: Du hattest in den letzten so und so vielen Tagen mit einer Person Kontakt. Bitte begib dich zum Test oder begib dich in Quarantäne oder was auch immer man für Konsequenzen daraus ableitet. Das ist etwas, was heute ja auch schon passiert. Nur das passiert eben manuell mit Papier und Bleistift am Telefon.
Mhm. Aber es ist für mich, als wenn ich jetzt diese App-Notification bekomme, von wegen, Achtung, einer deiner Kontakte ist positiv getestet, begib dich irgendwie ins Testzentrum oder sonst irgendwie, was auch immer da kommt. Es gibt für mich als App-Nutzer keine Möglichkeit festzustellen, welcher Kontakt das war, oder?
Das kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, mit welcher technischen Realisierung du da arbeitest. Es sollte Also inzwischen ist klar, dass es ein dezentraler Ansatz werden wird. Das liegt daran, dass Apple und Google hier mehr oder weniger ein Machtwort gesprochen haben. Aber ich erkläre mal ganz kurz vielleicht zuerst, wohin sich der dezentrale und der zentrale Ansatz unterscheiden.
Sehr gerne, ja.
Der dezentral oder zentral bezieht sich hier darauf, an welcher Stelle die Entscheidung zur Alarmierung getroffen wird. Also dezentral heißt, sie wird auf deinem Handy getroffen und zentral bedeutet, es gibt irgendwo einen zentralen Server, der alle diese Daten hat und dann eben von da aus Push-Notifications zum Beispiel sendet. Im dezentralen Ansatz veröffentlicht die infizierte Person de facto die Beacons, also die Tokens, die sie ausgesendet hat, an einer zentralen Stelle. Und dann wird quasi alle anderen Teilnehmer des Systems greifen dort zu, laden sich quasi alle Keys runter, die aus denen infizierte Beacons abgeleitet wurden und prüfen dann in ihrer Datenbank, aha, guck mal, ich habe ja hier folgende 500 Beacons bei mir drin. Schauen wir mal, ob da irgendeiner dabei ist von einer infizierten Person. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich meinen Nutzer warnen. Ja? Also die Entscheidung und Auswertung findet auf deinem Telefon statt. In dem zentralen Ansatz ist es so, dass die infizierte Person nicht nur ihre eigenen Codes hochlädt, sondern vielmehr auch die Codes, die sie empfangen hat. Und da der zentrale Server dann auch in der Lage ist, diese Codes zu demaskieren, kann er also hinter jedem Code eine Identität erkennen und kann diese Identität dann alarmieren. Da gibt es natürlich dann auch tausend Ansätze, um das wieder irgendwie zu pseudonymisieren und sicherzustellen, dass dieser zentrale Server jetzt nicht genau weiß, welche Person sich dahinter verbirgt. Ich denke, das ist allen klar, dass das einerseits möglich ist, andererseits aber natürlich auch mit relativ vielen Fallstricken versehen. Und es gab dann eben die Diskussion darüber, will man jetzt den zentralen Ansatz oder will man den dezentralen Ansatz? Der zentrale Ansatz hat einige, sagen wir mal, Vorteile, die im dezentralen Ansatz sich schwieriger realisieren lassen. Genauso hat der dezentrale Ansatz einige Vorteile, die sich im zentralen Ansatz sehr schwierig realisieren lassen. Also beispielsweise so einen zentralen Ansatz wirklich anonym oder auch nur pseudonym zu machen, erfordert Unmenge an Annahmen und Komplexität, während das im dezentralen Ansatz quasi schon geschenkt mit dabei ist. Andererseits gibt es im zentralen Ansatz die Hoffnung, zum Beispiel sehr viel schneller zu sehen, was läuft da. Ne? Also was läuft da ab? Kann das System also lernen zu lassen, zu erkennen, aha, guck mal hier, den haben wir letzte Woche alarmiert, jetzt kommt er auch wieder, mal gucken, wie viel Exposure hatte der denn, müssen wir zum Beispiel unsere Schwellenwerte anpassen. Ja, dass man sagt, ach okay, hör mal, das geht hier gar nicht um 2 Meter Nähe, sondern um 1,5 Meter und das geht nicht um 15 Minuten, sondern um 20 Minuten und so können wir irgendwie besser werden. Also die ganze Machine Learning Sachen hat man dann natürlich dabei und man hat natürlich auch so eine, es wurde immer so genannt, so das Live-Monitoring der Ausbreitung. Alles natürlich auch hehre Ziele, weil dafür natürlich Unmengen an Menschen diese App nutzen müssen, aber da kommen wir sicherlich später nochmal zu. Unsere Position als CCC war natürlich für die dezentrale Lösung, das ist jetzt auch nicht überraschend, weil Dezentralität in den Grundwerten des CCC verankert ist. Wir haben aber auch, denke ich, einige ganz gute Argumente gehabt, die dafür sprechen. Denn bei einer solchen App möchte man ja, gerade hier, wenn wir von Datenschutz sprechen, eben auch sich möglichst geringe Datenschutzrisiken eintreten und sagen, okay, ne, vielleicht, wenn wir jetzt mit einer heißen Nadel hier einen zentralen Server bauen, auf dem wirklich dann sensible Gesundheitsdaten liegen und wir letztendlich eine Überwachungsinfrastruktur hier nur mit sehr viel Aufwand wieder vermeiden können, dann macht man sich natürlich mit so einem dezentralen Ansatz echt einen schmalen Fuß, weil das Protokoll halt sehr simpel ist, weil die Datenhaltung sehr einfach ist und ich weiß, dass es ja auch immer wieder verwirrend ist, auch im dezentralen System gibt es ja einen zentralen Server, Aber dieser zentrale Server hat eben keine Geheimnisse. Ja, was auf dem zentralen Server nur passiert, ist, dass eine infizierte Person quasi sagt, hier, ich bin diagnostiziert, hier ist ein Beweis dafür, dass ich diagnostiziert bin. Das muss natürlich davor schützen, dass jetzt nicht alle, weiß nicht, aus Spaß mal auf den Knopf drücken und ihre Freunde ärgern. Und dann die Keys abgegeben werden und der zentrale Server die nur noch bereitstellt für alle anderen zum Abholen. Das heißt, man schafft sich keinen zentralen Datentrog, der irgendwie geschützt werden muss. Und da haben wir natürlich, denke ich, eben einerseits mit technischen Argumenten für das dezentrale System geworben, andererseits natürlich auch mit gesellschaftlichen Argumenten, die eben so etwas betreffen wie die Nutzung einer solchen App muss so unglaublich hoch sein. Es müssen einfach so viele Menschen benutzen, damit das Ding funktionieren kann.
Dass also das sind ja diese berühmten mindestens 60%, ne? Die,
darf ich mal vorher reingrätschen, weil ich finde das ganz wichtig und interessant in der öffentlichen Diskussion, weil man wird in der öffentlichen Diskussion rund um diesen Ansatz, auch zentral, dezentral, gab es ja ganz viele Artikel, sehr, sehr furchtbare, in der FAZ zum Beispiel, wo der Datenschutz so massiv angegangen worden ist.
Ja,
ich würde das gar nicht so unbedingt als Datenschutzansatz sehen. Das hat einen Datenschutzansatz, aber aus meiner Sicht und ganz viele Leute, die da tätig sind, sind nicht aus dem Datenschutz, sondern die sind aus dem Bereich der IT-Sicherheit.
Richtig.
Ich neige sowieso dazu, dass Datenschutz und IT-Sicherheit relativ eng zusammenliegen, aber ich würde doch sagen, dass der zentrale Ansatz natürlich auch ein Datenschutzproblem ist, aber es ist doch in erster Linie, weil total leicht angreifbar und zusammenführbar ein Ansatz, der massiv auch gegen die IT-Sicherheit läuft und den man leicht dadurch entschärfen kann, dass man hier eben auch diesen dezentralen Ansatz setzt, der viel weniger angreifbar ist, oder liege ich da falsch?
Ich glaube, da liegst du sehr richtig und also jetzt natürlich auch überraschend, dass ich denke, weil das natürlich meine Argumentation ist, ich komme aus der IT-Sicherheit, ne, wenn ich irgendwo eine Angriffsfläche sehe, die vermeidbar ist, dann habe ich natürlich keinen Anlass, mir die weiter einzutreten. Ich denke aber, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir, wenn dann hier die Datenschützer gebasht werden, dass teilweise wirklich natürlich, also man an den Artikeln erkennt, dass die Autoren nicht den kompletten Sachverhalt durchdrungen haben. Das ist der eine Aspekt. Aber natürlich auch, dass es Blick auf chinesische Verhältnisse oder sonstiges gibt, wo den Leuten offenbar schon die Krawatte geht, wenn von Freiwilligkeit die Rede ist. Und das sind eben, glaube ich, auch wirklich zwei Philosophien, wie man eine so hohe Verbreitung einer App erreichen kann. Ja? Wenn man, also es gibt, glaube ich, keine App, die auf 60% der Geräte ist. Ja? Da kommen wir aber gleich noch zu, warum das. Ja? Okay. Ja. Ist bei mir nicht drauf, deswegen ist sie mir jetzt nicht eingefallen. Aber,
es erreicht 59 oder so, glaube ich.
Okay, also ne, die absolut verbreitetste App jemals hat irgendwie 10 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Das ist natürlich schon mal ein Problem, dass man nicht wegdiskutieren kann. Wenn man also sagt, wir wollen, dass es auf 60% der Geräte ist, beziehungsweise von mir aus auf 100% der Geräte und 60% machen es auch an, dann gibt es letztendlich zwei Überlegungen, dahin zu kommen. Das eine ist zu sagen, okay, wir machen das so einwandfrei und so akzeptabel, dass es die Menschen freiwillig tun, weil das ja letztendlich eine App ist, mit der man potenziell Menschen rettet. Ja, wir dürfen nicht vergessen, nur nochmal zur Erinnerung, Menschen rettet man mit der App so, indem man quasi die infizierte Person alarmiert ihre Kontakte, diese Kontakte reduzieren ihre Kontakte und lassen sich testen und verhindern so weitere Infektionen. Das heißt, ich würde so eine App benutzen zum Schutz der Kontakte meiner Kontakte. Niemand anders kann ich damit retten, ne? Also mich selber sowieso nicht. Ich bin ja schon angesteckt, meine Kontakte auch nicht mehr, denn die hatte ich ja schon. Aber die zukünftigen Kontakte, die meine Kontakte haben, ja, die kann ich damit potenziell retten, wenn sie auch die App nutzen. Das ist ein echter Longshot. Und das führt eben dazu, je mehr Menschen diese App nutzen, selbst bei, wenn man jetzt 50-60% sagt, musst du das ja so sehen, wenn ich jetzt nur 50% meiner Kontakte alarmieren kann und die auch wieder nur 50% ihrer Kontakte, dann sind das ja quasi nur noch 25% der potenziellen Menschen, die eigentlich hätten alarmiert werden müssen. Ne? Weil es gibt einmal die 50% anderen Kontakte, die ich noch hatte, und deren Kontakte, sowie die 50% der Kontakte meiner Kontakte, die die App nicht nutzen. Ja? Mhm. Also die Verbreitung einer solchen App muss enorm hoch sein. Es gibt eben zwei Ansätze. Der eine ist zu sagen, alles klar, da muss das eben so sein, dass es einfach keinen Grund mehr gibt, es nicht zu nutzen. Dann nutzen es auch die Menschen freiwillig, um diesen Longshot zu nehmen, andere Menschen vor einer Infektion zu schützen.
Der du andere glaubst Ansatz an das Gute im Menschen, oder?
Meine Eltern haben mir das so beigebracht. Das, ja,
meine mir auch, aber das Leben hat mich jetzt etwas anderes gelehrt. Frage an euch beide, seht ihr überhaupt irgendwie eine realistische Chance, dass wir eine auch nur ansatzweise so hohe Verbreitung erreichen können? Also Österreich gibt es das ja, da habe ich jetzt heute Morgen gesehen, was war das, irgendwie 400.000 Mal installiert.
Ja, aber wir haben ja vorhin schon mal kurz über die österreichische App gesprochen, die kannst du mit der, die jetzt kommen soll, nicht vergleichen. Das ist ja genau das, was Linus sagt. Also in Österreich war das Misstrauen meiner Ansicht auch nach zu Recht von Anfang an ziemlich groß. Und man muss halt jetzt versuchen, dieses Vertrauen aufzubauen, aber es ist halt auch schon viel verspielt worden, ne? Im ganzen Vorfeld durch die ganzen Debatten.
Also ich würde sagen, ob das tatsächlich geschafft wird, werden wir sehen. Ich glaube, also ich will auf jeden Fall ganz klar sagen, das ist eine Mammutaufgabe von nie dagewesenem Ausmaß. Ja? Allein die App auf so viele Geräte zu bekommen und auch das Vertrauen von so vielen Menschen zu gewinnen. Noch dazu hast du ja das Problem, das ist ja immer noch eine aktive Handlung. Und es gibt Menschen, die sind, was weiß ich, die haben keine Lust, sich mit ihrem Handy auseinanderzusetzen oder. Ja, also es gibt viele Gründe außerhalb der Boshaftigkeit, dass Menschen diese App eventuell nicht installieren.
Jetzt hat sich aber, auch eher an die Dummheit.
Dummheit gibt es auch noch an einigen Stellen. Ne? Und also es gibt viele Gründe, die uns zeigen, dass das ohne irgendwie Nachhilfe nicht unbedingt passieren wird. Jetzt hat sich aber natürlich eine Sache ergeben, die ich gerade noch bisher so ein bisschen im Hintergrund gehalten habe. Ein derartiger Zugriff auf den Bluetooth-Chip, ja, ist auf den meisten Geräten, spezifisch auf Apple-Geräten, nicht ohne weiteres möglich. Apple hat in seinem Betriebssystem eine ganze Reihe an Restriktionen, wenn es um den Bluetooth-Zugriff geht und auch wenn es um die Suche nach solchen Beacons geht. Die API, die für Apps haben, ist, wenn ich das richtig erinnere, dergestalt, dass du als App zwar sagen kannst, hör mal, ich habe hier eine begrenzte Anzahl Beacons und ich möchte gerne geweckt werden, wenn einer davon empfangen wird. Du kannst aber als App nicht sagen, übrigens, liebes Betriebssystem, jetzt einmal bitte Vollfeed in Echtzeit, welche Beacons du so hörst. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, auf so einem iOS-Gerät lässt sich diese App nicht realisieren, es sei denn, du hättest die App die ganze Zeit im Vordergrund. Das hat dann dazu geführt, dass jetzt diese Apple-Google-Allianz
Warte mal, ganz kurz, ich muss noch mal einen Schritt zurück. Wir reden jetzt irgendwie seit 8 Wochen oder so auch über das Thema Bluetooth im Zusammenhang mit der Corona-App. Dann gab es ja verschiedene Ansätze, PPT, der N-zentrale Ansatz war, wie auch immer, es ging zumindest immer um den Austausch von Bluetooth-Beacons. Und dieses Thema, dass eigentlich Apple-Geräte zwangsläufig auch vorbleiben werden, weil das mit iOS überhaupt nicht realisierbar ist, das hat offensichtlich irgendwie niemand geschert. Also ich hab das in der Diskussion um die Apps irgendwie nie großartig gehört, bis irgendwann mal zum Beispiel Henning Tillmann irgendwie mal gesagt hat, Moment mal, ihr wisst aber schon, dass das so gar nicht geht. Ihr seid auf die Kooperation von Apple angewiesen, sonst könnt ihr das ganze Konzept gleich wieder in die Tonne treten. Habe ich das richtig verfolgt?
Es ist richtig, dass dass hier, sagen wir mal, unterschiedliche Expertisen am Werk waren. Ne? Da haben sich einige Kryptologinnen und so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie man das Protokoll machen könnte. Und sich wenige damit auseinandergesetzt haben, geht das überhaupt auf iOS. Ja, hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass Android wahrscheinlich verbreiteter ist in den Bereichen, die sich mit derartiger Forschung auseinandersetzen. Fakt ist aber, das Thema kam natürlich schon auch früh auf, nur jetzt nicht unbedingt in der Breite der Diskussion. Mhm. Und von Seiten PPT gab es ja dann auch so eine, ich glaube, das war in der Welt, so eine Andeutung, wir sind mit Apple im Gespräch, es wird eine Lösung geben, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Mhm. Und diese Andeutung hat sich ja auch bewahrheitet, dass Apple, also alles, was man brauchte, war jetzt irgendwie, sagen wir, die Minimalforderung wäre gewesen, Apple, bitte erlaube bestimmten Apps einen Basiszugriff auf diesen Bluetooth-Chip. Was die aus verschiedenen Gründen eben nicht tun, hauptsächlich aus Sicherheits- und Privacy-Gründen nicht tun. Was Apple jetzt getan hat, ist gesagt, die haben gesagt, yo, pass auf, nee, wir machen das ganz anders. Wir bauen diese gesamte Funktion des Contact Tracings, also Generierung von Schlüsseln, Aufbewahrung von Schlüsseln, Aussenden von solchen Beacons, Empfangen von solchen Beacons, Speichern von solchen Beacons, das bauen wir alles ins Betriebssystem ein. Und ihr könnt dann, liebe App-Hersteller, für diese Funktionalität, die wir haben, ein Interface bauen. Das dürft ihr machen. Viel Spaß.
Und zwar in jedem Land nur eine App wird erlaubt. Steht auch in den Apple Guidelines.
Das kann ich mir, das wird sicherlich so sein, weil die natürlich zumindest sicherstellen müssen, dass es irgendwie wenigstens nicht zwei Systeme gibt. Ne? Das wäre ja auch blöd. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass sie zwei Apps erlauben, aber die das gleiche Backend nutzen müssen oder so.
Oder so.
Aber was der Schritt war, bemerkenswert, weil er einerseits die ganzen App-Entwickler degradiert zu denen, die im Prinzip eine bunte Oberfläche dafür machen dürfen und sich um den sehr komplizierten Prozess kümmern dürfen, die Alarmierung in den jeweiligen Ländern zu klären. Ja, also die nationale Ausgestaltung. Und das war jetzt, und gleichzeitig haben sie sich bei den Entwicklerinnen des dezentralen Ansatzes natürlich gut bedient. Da kann man jetzt drauf blicken, wie man möchte. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, das ist jetzt einfach mal ein Erfolg der europäischen, primär europäischen Universitäten, die in diesem Bereich geforscht haben, um einen Privatsphäre-basierten dezentralen Ansatz zu bauen. Denn den setzt Apple jetzt mehr oder weniger um. Mhm. Warum ist das so interessant? Naja, einerseits hat Apple damit die Diskussion über zentral-dezentral entschieden. Es hat dann ungefähr eine Woche gedauert, bis das in Deutschland auch verstanden war, dass jegliche Forderung nach einer zentralen App eben sich erledigt haben, es sei denn, man schafft es jetzt irgendwie Tim Cook zu erpressen. Ja, aber wir kennen ja auch so das allgemeine Verhältnis zwischen Staaten und Tech-Giganten, die trauen einander beide nicht. Ja? Und es ist auch aus Perspektive der Nutzerin nicht unbedingt jetzt nur geil, dass ausgerechnet Apple und Google das jetzt entschieden haben. Die haben zwar das Richtige entschieden, aber die hatten eben auch die Macht der Entscheidung. Da muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, Ulf Burmeier hat das auch sehr früh getan, der ja hier sicherlich auch bekannt ist als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Er war auch schon im Podcast.
Genau, der dann eben sagte, naja, also man unabhängig davon, jetzt dezentral, zentral, muss man sich schon mal fragen, ist das eigentlich gut? Weil wenn die jetzt sich für zentral entschieden hätten, dann wäre das Geschrei mit Sicherheit groß gewesen. Ne? Und unsere Autonomie genauso eingeschränkt. Aber das ist eher so ein Randaspekt. Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass Apple und Google an Bord sind, können die diese Technologie jetzt echt in die Geräte reinpushen. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, das wird halt ein Switch an eurem Telefon wie WLAN an oder aus oder PIN-Sperre an oder aus.
Und
oder
es wird per Default an sein, ne? Also es wird per Default gleich mal losgesammelt. So habe ich das zumindest verstanden. Es ist ein Opt-out. Das heißt, im nächsten iOS ist es drin und du musst dann opt-outen, wenn du nicht gesammelt haben willst.
Das sind natürlich immer die, das sind natürlich die ganz krassen Diskussionen. Ne? Ist das jetzt Opt-in oder Opt-out? Ich habe es tatsächlich noch nicht dieses neue iOS ausprobiert und ich habe da bis jetzt noch so widersprüchliche Dinge gesehen. Ich müsste jetzt auch ehrlich nochmal drüber nachdenken, ob das als Opt-in nicht trotzdem auch vollkommen, Opt-out nicht vollkommen okay wäre, weil letztendlich sendet dein Telefon dann irgendwelche Codes und solange du diese Funktion nicht weiter nutzt, werden diese Codes einfach Rauschen im Wind sein. Insofern wäre das wahrscheinlich nicht. Muss ich jetzt mal nachdenken.
Ja, ich würde da gerne mal was ergänzen. Also ich habe, mir sind diese Webbeacons aus einem ganz anderen Kontext bekannt und ich frage mich die ganze Zeit, ob das denn in Ordnung ist und unproblematisch ist, dass ich da die ganze Zeit, wenn ich es richtig verstehe, funkend durch die Welt renne. Weil ich kenne die zum Beispiel bei der Erfassung in Supermärkten und Kaufhäusern, wird damit erfasst, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber ich bin mir relativ sicher, so eine Erinnerung zu haben, wo die Leute denn so lang gehen und wie lange sie stehen bleiben und wie sie da die Sonderangebote abgreifen. Besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr, dass das für ganz andere Bereiche möglicherweise zweckentfremdet werden kann oder bin ich da völlig falsch?
Ist eine sehr gute Frage. Also es werden für dieses Tracking eignen sich insbesondere auch die Wi-Fi Probe Requests. Also alles, was dein Handy irgendwie sendet, kann natürlich irgendwo mal erfasst werden und getrackt werden. Und es gibt solche Geräte tatsächlich so in der Promotion und sowas, ne, bei Messen in Supermärkten und so weiter. Gerade bei Bluetooth hast du aber seit einiger Zeit so eine MAC Address Randomization. Und die würden jetzt diese Beacons, so sieht es das Protokoll nach meinem Verständnis vor, der Beacon ändert sich immer und die MAC-Adresse, von der du das sendest, auch. Das heißt, jede Angriffsfläche für Tracking über einen längeren Zeitraum
als... Über einen Zeitraum von mehr als 30 Minuten, ne?
Ich meine, dass in der Google- und Apple-Spezifikation der Zeitraum jetzt verkürzt wurde, den du einen Code sendest, ja? Aber Tracking über einen längeren Zeitraum als das ist auf jeden Fall nicht möglich. Das heißt, du reduzierst das im Prinzip die Tracking-Möglichkeit auf den Zeitraum, bis du den Key änderst. Jetzt kann es natürlich wiederum so sein, dass wenn du den Key jetzt änderst und genau an der gleichen Stelle auf einmal was anderes sendest, dann könnte natürlich ein Überwachungssystem das mit erfassen. Mein vorsichtiges Argument wäre, dass es sehr viel einfachere Möglichkeiten gibt, deine Position in dem Supermarkt zu erfassen und zu gucken, wo du wie lange stehst. Und diese Möglichkeiten vor allem sehr viel mehr Möglichkeiten zur Wiedererkennung haben. Also wenn du nämlich wenn wir deine Wi-Fi Probe Requests nehmen, da hat die MAC Address Randomization nämlich gar nichts gebracht, weil du ja trotzdem nach den gleichen 20 WLANs fragst, nach denen exakt nur dein Gerät fragt. Ja, also da wurde halt gesagt, oh mein Gott, mit den Wi-Fi Probe Requests werden die Leute wieder erkannt. Dann hat man sich die große Mühe gegeben, die MAC-Adressen zu randomisieren. Ergebnis ist, wenn du das jetzt anschaust, dein Fingerabdruck ist halt jetzt die Kombination aus WLANs, nach denen du fragst. Ja, das heißt, diese Tracking-Möglichkeit halte ich für einfacher. Wahrscheinlich, zu zielführender und vor allem weiß ich, dass es sie heute schon gibt. Insofern würde ich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit diesen random Bluetooth-Beacons, die von random MAC-Adressen gesendet werden, ein persistentes Tracking bauen lässt, die würde ich für niedrig halten. Aber man muss natürlich betrachten, es ist so, dass alles, was in deiner Nähe ist, sei es Mensch oder sei es Tracking-Maschine, diesen Key, den du gesendet hast, empfangen kann. Und wenn der Moment gekommen ist, wo du deine Keys offenlegst, dann ist für alle, die wissen, die irgendwann mal in deiner Nähe waren, als du einen deiner Tokens gesendet hast, die wissen dann natürlich auch deine ganzen anderen Tokens und die wissen, wer du bist. Ja. Da gibt es aber jetzt natürlich, da kommen wir aber auch wieder in den juristischen Bereich, in dem ich nicht so firm bin. Ich habe das Verständnis, dass das im Rahmen dieser Notifikationen, die nach Infektionsschutzgesetz eben ja auch verpflichtend sind, ohnehin nicht so ist, als hättest du dann noch irgendeinen Anspruch darauf, anonym zu sein. Das heißt, im Vergleich mit dem heutigen Vorgang wäre es unter Umständen eben so, dass du trotzdem anonymer bist im Fall einer solchen Alarmierung, weil du jetzt irgendwie Leuten Bescheid sagst und die und das über eben kryptografisch gesicherte Kanäle quasi anonym machen kannst, während das heute so ist, dass irgendwo die Leute anrufen und sagen, hallo, Herr Bleich, sagen wir, kennt ihr eigentlich den Herrn Heidrich, der ist ein Corona-Sau, der hat sie vielleicht angesteckt. Ne, das, da wird's, aber da sind wir natürlich genau in sehr feinen Bereichen, die, denke ich, dann natürlich auch eine Berücksichtigung erfahren sollten und auch eine gesetzliche Berücksichtigung.
Ich würde dir trotzdem noch mal gerne die Frage stellen. Du bist CCC, du bist einer vom CCC. Nun ist es so, dass ausgerechnet Google als Datenkrake verschrien, von euch auch verschrien, auch von CT teilweise verschrien und das etwas weniger als Datenkrake verschriene Apple einen gemeinsamen Standard und eine gemeinsame Lösung anbieten zum Corona-Tracing. Nicht Tracking, sondern Tracing. Die Frage lautet ganz einfach, traust du ihnen oder traust du ihnen nicht?
Ich finde, also mein Leitsatz ist, ich will nicht vertrauen müssen, sondern ich will prüfen können. Ja, also das am Ende wird sich das daran bemessen lassen müssen, ob sie, wie viel sie davon open sourcen, von dem, was sie da tun. Und ob sich auch prüfen lässt, dass das läuft, sei dann jetzt mal dahingestellt, weil natürlich müsste man da jetzt noch auf reproducible Builds setzen, aber ich halte das jetzt mal für dann doch eine ziemlich irre Idee, dass Apple und Google jetzt hier irgendwie noch die Welt täuschen mit einem falschen Source Code, den sie offenlegen. Das so weit geht da meine Sorge nicht. Es ist natürlich ein ungewohnter Moment, dass Apple und Google jetzt auf einmal das Richtige machen, nämlich einen datensparenden Ansatz. Und ich glaube, oder meine Interpretation ist, dass die sich hier mal überlegt haben und gesagt haben, naja, wenn wir mit unseren Geräten, die wir hier millionenfach oder milliardenfach in die Welt gebracht haben, tatsächlich mal mit einer historischen Herausforderung der Menschheit entgegentreten können. Ja, mit den, gerade Apple ist ja auch im Bereich des Gesundheitskrames mit seinem Apple Health und der Watch und hier noch, steh mal auf, beweg dich und so viel Kalorien und klick mal hier und atme mal tief durch. Schon wirklich sehr stark in diesem Health-Bereich drin. Sodass ich schon vorsichtig davon ausgehen würde, dass die hier auch einfach mal für sich selber ein Threat-Modeling gemacht haben und sich gesagt haben, pass mal auf, an dem Ding kann man sich echt die Finger verbrennen, in allerlei Hinsicht. Lass uns mal in diesem einen Fall, wann haben die jemals dezentrale Datenauswertung oder Datenhaltung gemacht? Ne? Also ich meine, wenn du dir die Geschäftspraktik von Google und Apple anschaust, die waren nie scheu, irgendwelche sensiblen Nutzerdaten zu sammeln. Und eben, ausgerechnet in diesem Fall sagen sie, komm, wir gehen mal hier mit den Privacy-Leuten. Ich glaube, aber das ist natürlich vorsichtige Schätzung, dass die hier einfach auch ihr eigenes Risiko minimieren wollen. Gar nicht unbedingt, weil sie jetzt sagen, huiuiui, das ist aber jetzt voll geil, dass es hier ein paar Privatsphäre-Ansätze gibt, die wir mal umsetzen und wir sind ja eh schon die Hüter der Privatsphäre. Ich schätze eher, dass die genau wissen, wie viel Arbeit der zentrale Ansatz gewesen wäre, wie viel Misstrauen ihnen ohnehin schon entgegenschlägt und dass sie sich dann einfach gesagt haben, ey, den dezentralen Ansatz können wir billiger bauen. Der dezentrale Ansatz hat weniger Risiko zum PR-Desaster. Im dezentralen Ansatz können wir die schwere Arbeit, nämlich die nationale Anpassung und so weiter, dann immer noch den anderen überlassen. Und wir können nur gewinnen, indem wir uns da die Risiken so schmal wie möglich halten. Das, naja, und indem vermute ich, ist da entstanden. Oder so stelle ich mir den Prozess vor.
Vielleicht ist es auch ein Argument für den einen oder anderen, dann ein neues Handy zu kaufen. Ne? Das ist natürlich vielleicht auch noch ein Argument, wenn das wirklich funktionieren sollte. Von daher haben die natürlich schon ein vitales Interesse daran, dass das Contact Tracing funktioniert. Weil es gibt eben eine Reihe von auch alten iPhones noch im Markt, mit denen das dann eben nicht funktioniert, weil sie kein Bluetooth LE können. Nur so ein Gedanke.
Ich glaube, dass die hier mit Marketinggedanken drin sind. Und ich weiß es auch nicht.
Das ist ein bisschen verschwörerisch.
Man scheint ja in dieser Zeiten der Pandemie sehr viele unlautere Absichten bei allen möglichen zu unterstellen. Ne? Auch der CCC ist ja auch Ziel von solchen Ideen, dass wir mit dem Datenschutz jetzt die Pandemie weiter wüten lassen wollen. Und Bill Gates ist Ziel davon. Und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich bin immer ein Freund von Kontrolle. Und ich glaube, dass Apple und Google hier hoffentlich so viel wie möglich Kontrolle zulassen. Ich fürchte nur, dass die diesen ganzen Bluetooth-Teil irgendwie dann doch nicht quelloffen machen werden, weil die in ihren Bluetooth-Stacks dann doch zu viel Zauberei drin haben. Und also insbesondere Apple. Und da schätze ich, da werden wir nochmal eine Debatte führen, ob Apple seinen kompletten Bluetooth-Stack irgendwie open source. Das halte ich für unwahrscheinlich. Und das könnte dann nochmal zu Konflikten führen, was jetzt das Fundamentalvertrauen in eine solche App angeht. Aber da sind wir dann, glaube ich, auch wieder im Bereich eher akademischer Diskussionen.
Nun ist es ja in Deutschland so speziell, dass die App, dass der Auftrag zur Entwicklung dieser App an die Telekom und an SAP vergeben wurde. Der Termin zur Veröffentlichung ist jetzt schon wieder nach hinten verschoben oder für die ersten Beta-Tests auf Mitte Juni. Also es ist auf jeden Fall noch über einen Monat hin, bis wir überhaupt was zu sehen bekommen werden. Hast du denn da Vertrauen? Hast du auch gerade da Vertrauen, dass ihr den Source Code sehen könnt und seid ihr schon in Stellung gebracht, den zu reviewen?
Also ich glaube, eine Veröffentlichung des Source Codes wurde von Seiten der Bundesregierung sogar schon vor einigen Tagen zugesichert. Insofern, da bin ich schon eigentlich, ich gehe jetzt mal erstmal bei allen Beteiligten davon aus, dass die sich irgendwie mit guten Absichten in diesem Spiel sind. In Deutschland war es ja so, die Bundesregierung hat zuerst auf einen zentralen Ansatz gesetzt und hat darauf gesetzt, dass der aus den Instituten und der Digitalunternehmenskultur Deutschlands kommt. Ja, das wäre dann also dieses PEPPT. Und dieser Ansatz ist dann an verschiedenen Aspekten gescheitert. Einerseits Misstrauen gegenüber dem zentralen Ansatz, andererseits eben auch einfach ein Machtwort von Apple und Google. Dann musste umgeschwenkt werden. Das hätte man sicherlich auch eine Woche früher machen können. Und jetzt stelle ich mir das so vor, jetzt stand die Bundesregierung da und musste aus einem Projekt, was sie vorher gefördert haben, jetzt irgendwie ein Projekt werden lassen, das sie hoffentlich dann auch ein bisschen lenken könnten, obwohl sie es vorher aus wahrscheinlich klugen Gründen versucht haben zu vermeiden, dass sie da so eine führende Rolle kriegen. Jetzt steht man also irgendwann läuft man also einem abgefahrenen Zug hinterher als Bundesregierung, die jetzt in der Tech-Szene als besonders schneller Auftragserteiler im agilen Arbeiten nicht unbedingt bekannt ist. Tja, und dann musst du halt überlegen, wen sollen die dann anrufen? Ne? Jetzt haben sie die Telekom und SAP gefragt, die großen deutschen, sagen wir mal,
agilen Unternehmen.
Ja, genau, die jetzt auch nicht für Agilität unbedingt bekannt sind. Ja, das ist schon klar. Die aber zumindest dafür bekannt sind, dass, wenn sie einen Auftrag kriegen, sie den in der Regel zu Ende führen und dass sie ja auch das Kapital haben und die Sicherheit haben, sich möglicherweise eben die Leute dazu zu kaufen, die sie dafür brauchen. Mhm. Und das scheint mir jetzt so ein bisschen hier die Strategie zu sein, zu sagen, alles klar, wir brauchen erstmal einen Auftragnehmer, der einen Namen und einen Ruf zu verlieren hat und nicht einfach nur im Zweifelsfall eine GmbH platzen lässt. Ja. Und insofern, ja, natürlich haben alle gestöhnt und natürlich waren die Witze irgendwie groß, aber ganz ehrlich, da muss man ja auch mal fair sein, wen willst du denn in Deutschland sonst fragen, wenn es um ein Mammutprojekt geht? Wir dürfen ja hier immer nicht vergessen, es geht hier um ein Mammutprojekt. Wenn dieser Server, nur dieser eine Server, der zentral steht und bei dem die Keys runtergeladen werden können, der muss ja so dimensioniert sein, beziehungsweise ist ja nicht ein Server, aber allein diese ganze Sache muss so dimensioniert sein, dass sie 10 Millionen Zugriffe aushält. Das Ganze muss von Leuten gemacht werden, die schon mal eine App gebaut haben, die auf einmal Millionen Geräte geschoben werden soll. Und ja, da kann ich schon verstehen, dass in der Bundesregierung niemand sagt, ey, guck mal hier, da gibt es ein cooles, fesches Start-up von Carsten Maschmeyer. Damit haben wir beim RKI schon so gute Erfahrungen gemacht mit der Datenspende-App, lass die das doch machen. Ja, also ne, muss man ja wirklich überlegen, ich bin da immer erstmal, ich unterstelle da immer gute Absicht.
Du gibst ihnen eine Chance, verstehe ich daraus.
Ich gebe eine Chance, ja, und das, obwohl es sehr viel einfacher wäre, muss man ja auch sagen, sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, das klappt alles nicht, das wird alles scheitern, das ist alles Unsinn. Ne? Gibt es ja auch genug, die das tun, die also, was weiß ich, die Ungenauigkeiten in der Bluetooth-Messung heranführen oder allgemein die Schwierigkeiten des Vertriebs. Und all das sind Risiken, das ist vollkommen klar. Ja, und ich halte es auch für nicht unwahrscheinlich, dass das Ganze am Ende an einem dieser Aspekte scheitert. Ja, das kann alles immer noch sein. Aber ich denke, die Erfahrung mit Projekten zeigt eben auch, okay, was sind lösbare Probleme und was sind unlösbare Probleme? Und zumindest für jede Herausforderung, die dieses Projekt hat, wird eine halbwegs kompetente Antwort gefunden im Moment. Das heißt nicht, dass es nicht am Ende doch scheitert.
Kriegen die da ja Geld für?
Mit Sicherheit.
Ist das ein offizieller Auftrag?
Ich glaube schon.
Die Telekom und SAP werden da jetzt Geld für bekommen. Die anderen vorher daran Beteiligten hätten aber auch Geld bekommen. Ja, also vorher lief das ja, also PEP-PT war ja ein Zusammenschluss vieler Unternehmen, aber insbesondere auch Helmholtz-Institute und wie heißen die anderen? Fraunhofer, genau. Die beiden Institute, und da sind natürlich dann auch die Fördermittelprofis am Werke gewesen, die da schnell mal noch sich mit in diese Projekte geholt haben. Na, also natürlich fließt da am Ende Geld, und wenn du dir überlegst, dass, was da nachher für eine Infrastruktur parat gestellt werden muss von der Deutschen Telekom, dann kannst du schon verstehen, dass die sich da sicherlich auch Geld für bezahlen lassen.
Jörg, aus deiner Sicht, du hast dir das jetzt alles angehört. Du bist der Datenschutzbeauftragte im Podcast.
Ach Gott, jetzt bin ich hier wieder schuld. Die Datenschützer sind schuld, ja.
Hat Linus dich überzeugt? Gibst du dein Go für die App? Ist das aus deiner Sicht jetzt oder aus deinem Verständnis raus sauber, so wie es jetzt läuft? Oder
also Moment, da muss ich jetzt mal einhaken. Also ich will hier niemanden davon überzeugen, und mein Urteil wird auch über die finale App gefällt. Ja, also wir sind hier
ich rede allenfalls doch nur vom Konzept.
In einer Momentsituation. Dass ich
also die Frage, die sich mir im Moment immer stellt, ist, wie kriegt man die Leute dazu, das zu nutzen, und gerade jetzt natürlich in der Situation, die wir im Moment haben mit den ganzen Irren, mit den ganzen Skeptikern, frage ich mich, wie man das schaffen kann. Und es gibt ja, sollten wir vielleicht noch drüber reden, zwei Ansätze, die im Moment, oder ein Ansatz, der groß durch die Presse geht, und einer, der es verdient hätte, größer durch die Presse zu gehen. Das erste ist der Ansatz für ein Gesetz zur Nutzung der App. Also da gibt es ja aus datenschutzrechtlicher Sicht durchaus in der Community große Diskussionen darum, kann man das einfach so machen? Ja, kann ich das einfach so über via DSGVO machen? Es gibt in der DSGVO eine Sonderregelung im Umgang mit Daten in wie nennt sich das hier? Das ist in Artikel 9 Absatz 2 Nummer I, der sagt, Schutz vor schwerwiegenden, grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren.
Die ja hier zweifellos vorliegen.
Was nichtsdestotrotz würde man wahrscheinlich die Nutzung einer solchen App entweder über das Einverständnis machen, und da haben eben sehr viele Leute große Probleme mit, weil man den Menschen kaum verständlich machen könnte im Rahmen von dieser vielleicht zweizeiligen Einwilligung, auf was sie sich da einlassen. Ja, also das wird wahrscheinlich schlicht nicht möglich werden, denn man braucht eine informierte Einwilligung. Das heißt, wir müssen den Leuten schon erklären, was da mit ihren Daten gemacht wird. Und das wird hier echt schwierig. Und die Alternative dazu ist zum Beispiel jetzt ein Vorschlag für ein Gesetz zur Einführung und zum Betrieb einer App-basierten Nachverfolgung von Infektionsrisiken mit SARS-Coronavirus. Da haben sich tatsächlich ein paar Leute hingesetzt und haben einen Gesetzesentwurf geschrieben. Malte Engeler, Ninja Marnau, Ralf Bendrath, Jürgen Geuter, das ist, glaube ich, Tante, ne? Der, genau. Und ja. Haben sich tatsächlich mal hingesetzt und einen Gesetzesentwurf geschrieben, der, glaube ich, ziemlich positiv angenommen wurde und den ich persönlich auch sehr gelungen finde, wo tatsächlich nochmal ganz explizit die Freiwilligkeit an jeder Stelle nochmal betont wird. Also es gibt einen eigenen Paragraph zur Freiwilligkeit. Es gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar ein eigenes Bußgeld, wenn dagegen verstoßen wird. Und die Löschung der Daten, die Zweckbindung der Daten sind entsprechend festgelegt. Es ist festgelegt, dass es eine Datenschutzfolgenabschätzung geben soll. Also das heißt, dass das Ganze, bevor es auf die Menschheit losgelassen wird, nochmal überprüft werden soll. Im Rahmen von einem Gutachten.
Was aber auch wieder Zeit kostet, ne?
Ja, Zeit kostet das alles. Ja, ja. Das war auch so ein anderer, eine andere Idee, die ich hier etwas schwierig fand. Das ist die eine Geschichte, also die Frage, brauchen wir ein Gesetz? Und die andere Geschichte, damit hat der von uns allen sicher ganz besonders hochgeschätzte Axel Voss es gerade ja mal wieder in die Presse geschafft. Also der CDU im Europaparlament, der unter anderem Berichterstatter war für die Urheberrechtsreform, für die wir sie, glaube ich, für die ihn ganz viele Menschen immer noch in ihre Abendgebete einschließen. Axel Voss will Anreize schaffen, damit sich viele Bürger auf digitale Kontaktverfolgung einlassen. Auch Reisen will der Europaabgeordnete an die App knüpfen und an digitale Immunitätsnachweise. Ist das denn eine gute Idee? Das hat er in dem Interview mit der FAZ gesagt. Also konkret sagt er, um das nochmal zu ergänzen, wer eine solche App hat, sollte auch zuerst wieder ins Restaurant, ins Kino, ins Theater und ins Freibad dürfen und das Ganze soll irgendwie mit Blockchain gemacht werden. Das hat auch nicht vergessen.
Na klar.
Also ohne Leistung kriegen wir die 60% damit?
Also ich glaube, hier ist wirklich natürlich nicht. Also und genau das betont ja auch, gerade weil wir solche Axel Vosse irgendwo sitzen haben, würde ich mich sofort der Idee anschließen, dass es hier ein Gesetz braucht. Hoffentlich eines, das nicht von Axel Voss als Berichterstatter eingeführt wird. Es gibt hier, also man darf wirklich nicht vergessen, dass es sich hier um eine absolute Risikotechnologie handelt. Und ich habe schon öfter gesagt, und ich wiederhole das auch gerne, als CCC würden wir uns in Zeiten des Friedens auf so etwas nie einlassen. Ja? Es ist relativ klar, dass wir hier vor einer besonders großen Herausforderung stehen und es hier eine Möglichkeit gibt, die uns Epidemiologinnen und Epidemiologen vorrechnen, dass man damit einen signifikanten Einfluss auf die Verbreitung der Pandemie haben könnte. Ob das am Ende funktioniert, wissen wir alle nicht. Es kann sein, dass die Bluetooth-Messungen am Ende doch zu ungenau sind. Es kann sein, dass das Ding nicht seine Verbreitung findet. Es ist alles möglich. Aber genau deshalb müssen ja alle gesellschaftlichen Risiken, die mit dieser Technologie einhergehen, trotzdem aus dem Weg geräumt werden. Und irgendwelche Menschen zu irgendwelchen Apps zu zwingen, ist natürlich eine völlig irrsinnige Idee.
Halt. Er will ja nur Goodies geben. Er will ja niemanden zwingen. Die App soll freiwillig sein, das betont er.
Und
dir werden bestimmte Vorteile gewährt, wenn du sie nutzt.
Du darfst ins Freibad.
Das ist eine sehr schöne, sehr schöner Blick auf, ne? Privilegien und Verbote oder Einschränkungen ist es einfach umzudrehen, ne? Und zu sagen, wenn du die App nutzt, darfst du ins Restaurant, sonst nicht, ne? Oder was ja in Folge auch heißt, wenn du Menschen, die ohne eine solche App kommen, in dein Restaurant lässt, kriegst du irgendeine Strafe. Und das ist ja dann doch wieder eine Verpflichtung. Also ich denke, dass es hier, das ist ja, glaube ich, auch in diesem Gesetzesentwurf von dem Team um Malte Engeler durchaus berücksichtigt, dass es hier nämlich auch eine Diskriminierungsfreiheit geben muss. Nicht nur Freiwilligkeit, sondern auch Diskriminierungsfreiheit. Hatten wir, meine ich, als CCC in unseren 10 Prüfsteinen auch schon in der Form formuliert. Ja, dass wir gesagt haben, hier, das darf nicht erzwungen
ja,
werden.
Habt ihr drinstehen, ja. Mhm.
Siehst du mal.
Ja, er will das übrigens auch verreisen. Ne? Das ist dann natürlich schon nochmal irgendeine Geschichte, die nochmal einen die größeren Impact hat, als jetzt ins Freibad zu gehen.
Ja, und
gerade wenn du das zum Beispiel beruflich machen musst.
Ich habe das Interview gerade vor mir. Und den Satz muss ich noch vorlesen, weil in Ergänzung zu dem, was wir jetzt die letzte Dreiviertelstunde besprochen haben. Er sagt, ich muss mit meiner deutschen App natürlich auch in einen Mitgliedstaat fahren können, der eine andere App hat. Die unterschiedlichen Protokolle für dezentrale und zentrale Datenspeicherung sind miteinander kompatibel, sagen die Programmierer. Ich frage mich, welche Programmierer
er da gefragt hat. Was ist das Interview denn?
Das ist von vor 3 Tagen oder so, glaube ich.
Ja. Ja, das sind übrigens die gleichen Programmierer, die ihm das damals mit den Upload-Filtern erklärt haben.
Vermutlich.
Die nicht drin stehen und die auch nicht kommen.
Oh je. Also ich glaube, gut, jetzt die Detailkompetenz von Axel Voss, die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu diskutieren. Ich denke, wir sind doch hier wirklich auf einer ganz klaren, einerseits gesellschaftlichen und andererseits juristischen Ebene. Und ich denke, dass es nur schaden kann, hier in irgendeiner Form eine Reverse-Diskriminierung zu haben. Ja? Es gibt aber, um nochmal ganz kurz auf den Aspekt überhaupt, warum braucht es da ein Gesetz? Ich glaube, dass es sehr sinnvoll und notwendig ist, so ein Gesetz zu machen, um auch die Ausnahmesituation zu würdigen. Da geht ja um, also ich zitiere jetzt nochmal ganz kurz aus den CCC-Anforderungen, die sich genauso da drin wiederfinden. Ja? Das muss epidemiologisch sinnvoll sein und diese App muss zweckgebunden sein. Was hast du denn als nächstes, wenn du jetzt nicht eine gesetzliche Grundlage für eine solche App hast, dann wird übermorgen das Covid-Tracing in saisonale Grippe-Tracing umgebaut und 3 Jahre später sitzt wieder irgendjemand vom BKA im Fernsehen und quengelt, dass er keinen Zugriff auf die Daten hat. Ja, all solche Risiken, das kennen wir ja alles. Es ist ja nicht so, nur weil jetzt hier sich ein paar Menschen engagieren oder ein paar Unternehmen eine überwachungsvermeidende Lösung für ein Problem zu finden, das die Menschheit offenbar auf diese Weise versuchen möchte zu lösen, dass deswegen alle Ansprüche, die irgendwelche Institutionen auf Daten haben, auf einmal verloren sind. Und deswegen denke ich, dass es sehr klar ist, dass hier auch der normale Datenschutz nach DSGVO wahrscheinlich nicht für eine solche App ausreicht. Ich denke da auch an so Sachen wie, da kannst du mir jetzt wahrscheinlich helfen, Jörg. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wenn es dafür kein Gesetz gibt, dann betreibt die Deutsche Telekom da einen Telemediendienst mit ihrem Server und ihrer App. Und dann gibt es direkt irgendwelche Zugriffsrechte und Ausnahmegenehmigungen nach Telemediengesetz diese Abhörgesetze für Telekommunikationsgesetz. Das würde ja alles sonst da problemlos mit zu zählen. Und ich denke, dass hier eine App ganz klar sagen muss, keine Diskriminierung, absolute Freiwilligkeit und die Daten werden nach 2 Wochen gelöscht, nicht nach wann auch immer das RKI meint, es wäre jetzt mal, es bräuchte die Daten nicht mehr und die Zustimmung ist spezifisch nur für Covid-19, jede andere Nutzung ist ausgeschlossen. Und. Das ist ja nicht in der normalen DSGVO in der Form abgedeckt. Und wenn es das wäre, könnte es ja mit einem einzelnen Okay einer Nutzerin schon wieder außer Kraft gesetzt werden.
Mhm. Und ich glaube, das hat mich bei dem Gesetz auch gewundert, dass das tatsächlich Infektionsrisiken mit dem SARS-CoV-2-Coronavirus als als Gesetzestitel steht. Das heißt, es ist auf keinen anderen, wenn wir jetzt ein SARS-CoV-3-Virus haben, ist dieses Gesetz nicht mehr anwendbar.
Ja, das hatten wir, ich erinnere mich noch, als wir die 10 Prüfsteine des CCC geschrieben haben, haben wir in so einem Kollaborationspad geschrieben und da hatte ich, glaube ich, irgendwie geschrieben, darf nur zur Verfolgung von Infektionsketten, ja, und dann kam halt ein anderer Autor dazu, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war, und schrieb dann dahinter von SARS-CoV-2. Ja, und ja, natürlich, sonst hast du den Kram für alles mögliche andere auf einmal an der Backe. Und ich glaube, das sind eben so, ja, auch vertrauensstiftende Maßnahmen, hier keine juristischen Hintertüren offen zu lassen, sondern das alles schön abzuriegeln und dicht zu machen. Nur dann kann man doch irgendwie an den Punkt kommen, dass alle mit reinem Gewissen empfehlen können, diese App zu nutzen. Und also man muss sich ja auch die Frage stellen, und das sind ja genauso Fragen, die sich so Axel Vosse dann stellen. Sagen wir mal, diese App, wir hätten jetzt dann irgendwie doch Zugriff auf die Keys und man könnte in begründeten Ausnahmefällen sich von einer Person dann doch die Kontakte vom Handy holen, was ja eigentlich durch das TPM und so weiter verhindert werden soll, aber sagen wir mal, das gäbe es, ja. Und dann dauert es doch nicht lange, bis irgendjemand vom BKA das fordert, und dann dauert es nicht lange, bis alle Menschen, die grob Angst vor Strafverfolgung in Deutschland haben, diese App garantiert von ihrem Handy runterwerfen und somit dem Ziel der Gesellschaft, dem einzigen Ziel der Gesellschaft, in den Weg treten, dieses Contact Tracing zu ermöglichen und Infektionsketten zu verfolgen. Und deswegen muss das doch da raus, weil wenn Kriminelle diese App nicht nutzen, dann steigt ja trotzdem für die gesamte Gesellschaft das Infektionsrisiko. Um jetzt mal wirklich so an den Rändern zu arbeiten. Oder wenn man jetzt sagt, besonders datenschutzaffine Personen oder sonstiges. Alle Sorgen, die irgendjemand damit haben kann, müssen so gering wie möglich gebracht werden. Weil am Ende sonst gefährdet es ganz einfach dieses Projekt. Und dann wird es nicht funktionieren.
Das war ja eigentlich schon fast ein schönes Stichwort. Übrigens, kleiner Faktencheck noch zur Ergänzung. Das Interview mit Herrn Voss wurde veröffentlicht am 8.5.
Also in einer sehr wohlgesonnenen Tageszeitung, ich wollte es gerade sagen.
Aber dann, also wenn der immer noch von zentral und dezentral redet, obwohl jetzt eigentlich wirklich klar, also wirklich selbst in Australien haben sie jetzt gemerkt, wir können so etwas nicht realisieren ohne Apple und wir müssen jetzt umschwingen auf das, was dieses Betriebssystem unterstützt. Das ist die Erfahrung, die alle Länder machen. Wir hatten ja es kurz erwähnt, das österreichische Rote Kreuz hatte ja eine, sagen wir mal, ein Proof of Concept für eine solche App. Die werden auch komplett umbauen. Ich will das jetzt noch nicht mal sagen, dass das gut oder schlecht ist, aber es ist nun mal einfach ein Fakt, dass diese Apps weltweit einheitlich werden.
Also ich habe heute im Handelsblatt gelesen, vielleicht das noch zum Schluss und als Ergänzung, dass sich Frankreich sehr aufregt. Der Digitalminister von Frankreich wirft Google und Apple einen Eingriff in die Souveränität seines Landes vor. Die US-Konzerne machten Vorgaben, welche Art von App genutzt werden könne. Zwar lassen sich auch Anwendungen ohne die Schnittstelle von Apple und Google entwickeln, die Funktion sei dann jedoch eingeschränkt. Der französische Ansatz sieht eine zentrale Speicherung der Daten vor.
Ja gut, in Frankreich ist alles zentral, das können die gar nicht anders wahrscheinlich.
Aber ich weiß nicht, also ein Eingriff in die Souveränität des Staates, das finde ich jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Nur weil Apple irgendwie bestimmte Vorgaben macht, wie seine Geräte zu nutzen sind. Also, naja, gut.
Im Moment, das ist ja immer noch mein Gerät. Also,
hast du natürlich recht, wie sein Betriebssystem auf deinem Gerät zu nutzen sein könnte.
Sagen wir es mal so. Also ich bin mal gespannt, oder ich halte mich da deshalb so ein bisschen zurück, weil ich nicht weiß, wie ich auf diese, oder weil ich mir ungefähr vorstellen könnte, wie ich argumentieren würde, wenn Apple und Google sich jetzt für einen zentralen Ansatz entschieden hätten. Na? Dann würde ich im Zweifelsfall auch so etwas sagen. Insofern bin ich da immer vorsichtig mit dass ich so ein Argument jetzt vollständig entwerte. Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, wenn Apple und Google hier die Kraft, die sie haben, nutzen, um einen Standard einfach mal zu diktieren. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. In diesem Fall ist niemand zu Schaden gekommen, ist so meine Wahrnehmung. Ja,
noch nicht.
Genau, die haben wahrscheinlich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, ja, oder die weniger falsche. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn das in dieser Form Schule macht, dass das Leute vor ein Problem stellt. Andererseits ist es auch nicht das erste Mal, dass Big Tech in Anführungszeichen irgendwas definiert und die Staaten mit ihren Legislativen davon vollständig überrollt werden. Man könnte jetzt hier nur sagen, es ist das erste Mal, dass sie das merken. Also ich meine, wir haben Facebook, seit wie vielen Jahren gibt es Facebook? Ich glaube, es gab Facebook ungefähr 10 Jahre, bis wir eine DSGVO hatten. habe ich das ungefähr?
Nee, sogar 14 Jahre, glaube ich. Ist Facebook nicht 2004 ursprünglich gegründet worden? Aber in Deutschland ist es jetzt seit 10 Jahren.
Ich finde es raus.
Also die, sagen wir mal, die Größenordnung stimmt, ne? Dann kann man auf jeden Fall sagen, so, da wurde eine ganze Menge.
2004 gegründet, aber da passiert ja erstmal nicht so viel.
Ja, zumindest im deutschsprachigen Raum, in deutscher Sprache seit 2010, glaube ich, verfügbar. Hatten, glaube ich, gerade 10-jähriges.
Acht, neun Jahre oder so, ne? Aber das heißt, die haben sich ja einen langen Zeitraum in einer Datenschutzgesetzgebung von vor ihrer Zeit frei entfalten können. Und natürlich ist das ein büßt der Staat da irgendwie seine Autonomie ein, wenn er sie nicht nutzt. Ja. Und jetzt merken sie es halt mal ein bisschen früher.
Mhm.
Also ich denke schon, dass das ein interessanter Aspekt ist, den es sich weiter lohnt zu beobachten.
Naja, gleichzeitig, also dein Wort in der irischen Datenschutzbehörde ist Ohr. mit Facebook. Aber vielleicht zum Abschluss, Hand aufs Herz von euch beiden. Würdet ihr euch das Ding installieren? Ich würde es mir installieren. Also wenn ihr jetzt nach derzeitigem Stand das so kommt.
Ich würde es auch tun. Was ich nicht installiert habe, ist die Datensammelspende-App. Aber ich glaube, das ging ziemlich vielen so. Ich bin überrascht, wie viele es dann doch installiert haben. Also diese Schnittstellen-App zu irgendwelchen Fitness-Trackern. Aber bei der App hätte ich, soweit ich das jetzt überblicke, kein Problem, das zu installieren und hätte große Hoffnung, dass ich meinen kleinen Mini-Teil dazu beitragen kann, dass es uns allen das Leben erleichtert und vielleicht auch das eine oder andere Leben besser macht. Ach, hab ich das schön gesagt.
Eigentlich wäre das schon, ja. Jetzt sag nichts Negatives, bitte, Linus.
Ich werde mir natürlich diese App dann anschauen. Dafür habe ich die Diskussion jetzt lange genug mitgestaltet.
Nur anschauen, nicht anfassen.
Und dann, wenn da, sagen wir mal, bei der Datenspende-App, wenn man sich da anschaut, haben sich ja Martin Schirsich und Patrick Jäger vom CCC auch angeschaut, wenn das Ergebnis in die Richtung geht, dann würde ich die im Zweifelsfall nicht nutzen. Ich sehe immer noch 1000 Wege, wie das irgendwie schiefgehen kann. Ne? Aber ich bin auf jeden Fall gewillt, diesem Mammutprojekt eine Chance zu geben. Und eine solche App, wenn sie sich nach den jetzigen Standards, die hier eben, darf man wirklich nicht vergessen, Apple und Google haben da wirklich nur Cherry-Picking gemacht an dem, was ganz andere Expertinnen und Expertinnen schon gebaut hatten oder konzipiert hatten. Ich denke, das kann man dann schon benutzen. Und da wäre dann irgendwann der Punkt erreicht, an dem ich persönlich bereit wäre, das zu nutzen.
Bist du ganz sicher, dass du kein Jurist bist?
Meinst du, weil ich mich so vorsichtig ausdrücke?
Ja. Ein entschiedenes kommt drauf an.
Ein entschiedenes kommt drauf an.
Bringt dich problemlos ins dritte juristische Semester.
Ich wollte auch mal Jura studieren, aber es gab.
Ja, bei der Gelegenheit kannst du ja noch sagen, was du eigentlich studiert hast. Das ist für viele ja immer wieder überraschend.
Ist das so überraschend? Ja, ich habe studiert habe ich Psychologie. Psychologie und Moment. Psychologie mit den Nebenfächern forensische Psychiatrie und Sozialwissenschaften.
Aber dabei ist ja auch eine Menge Statistik mit drin, ne?
Ja, ganz viel Datenauswertung. Ja, naja. Das hat mir sehr geholfen, weil die meisten Psychologiestudierenden davon überrascht sind, dass sie auf einmal viel mit Datenauswertung zu tun hatten. Ich wiederum habe mich eigentlich ganz, ganz gut darüber gefreut.
So, meine Herren, leider keine Dame dabei heute. Also ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir haben jetzt, was? Wollt noch jemand weitermachen? Was habe ich da gehört? Linus, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, in Berlin heute bei uns in Hannover dabei zu sein.
Ich danke euch für die Einladung.
Hat viel Spaß gemacht und du hast uns, glaube ich, also mich zumindest viel schlauer gemacht. Ich habe jetzt einen besseren Überblick und ich hoffe, dass es einigen Hörerinnen und Hörern auch so geht. Hört alle das Logbuch Netzpolitik von Linus und Tim. Ist immer wieder ein Gewinn, macht auch wahnsinnig viel Spaß zuzuhören. Und wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt, ihr findet uns einerseits auf ct.de/Auslegungssache. Dort ist auch ein Forum zu finden, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt oder direkt auch per Mail unter auslegungssache@heise.de. In diesem Sinne auch dir, Jörg, vielen Dank für heute.
Es war mir wie immer ein Fest, Holger. Vielen Dank auch für dich, von meiner Seite an euch beide.
Hammer's?
Ich glaube schon, ja. Macht's gut. Tschüss.
Alles klar, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Oh, schützt eure Daten.